Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Montags-Marvel hier bei Sachbloß. Letzte Woche hatten wir ja mit Ant-Man einen etwas kleineren Film wieder, aber dieses Mal geht's direkt wieder weiter mit einem dicken Brocken, nämlich Captain America Civil War oder auch The First Avenger Civil War oder auch, wie ich ihn nenne, Avengers 2.5. Regie geführt haben wieder einmal die Russo Brothers, die etablieren sich jetzt mehr und mehr im MCU. Und die Musik stammt wieder von Henry Jackman, genau wie schon im letzten Captain America Film. Worum geht's? Der Film beginnt mit einer Szene in den 90ern, ich glaube 1991. Und wir sehen Bucky Barnes, der von Hydra aus dem Kälteschlaf geholt wird, um auf eine weitere Mission geschickt zu werden. Man sieht nur, wie er des Nachts einen Wagen von der Straße abdrängt, die Insassen umbringt und aus dem Kofferraum irgendwelche Präparate mitnimmt. Wen er da genau umgebracht hat, das erfährt man jetzt an dieser Stelle noch nicht, da kommen wir dann später zu. Schnitt in die heutige Zeit, die Avengers sind auf einem Einsatz in Lagos, zumindest ein Teil der Avengers, nämlich nur Captain America, die Scarlet Witch, Falcon und Black Widow. Und zwar sind sie auf den Spuren des Terroristen Crossbones, den kennt man noch aus dem letzten Captain America Film, da hieß er noch Brock Rumlow und war der Anführer des Strike Teams. Der hat sich jetzt nach dem Zerfall von S.H.I.E.L.D. quasi scheinbar selbstständig gemacht und hat sich so eine Art Hightech-Rüstung zugelegt und ist jetzt bis an die Zähne bewaffnet. Die Avengers stellen ihn schlussendlich und Captain America gewinnt den Kampf gegen Rumlow. Dieser schafft es allerdings, einen Sprengstoffgürtel zu zünden, womit er Captain America quasi mit in die Luft gejagt hätte. Allerdings schafft es Wanda Maximoff, das im letzten Moment zu verhindern und er schafft quasi so eine Art telekinetisches Schild um Rumlow und die Explosion herum. Also sie dämmt die Explosion quasi ein und schafft es gerade so, diese von Captain America wegzulenken. Allerdings gerät sie dann damit zu nah an ein Gebäude ran und die freigesetzte Explosion reißt das halbe Gebäude ein und fordert diverse Opfer an Kollateralschäden. Dieses Ereignis geht durch die Medien und lässt die Avengers einmal mehr in den Augen der Bevölkerung als eine Bedrohung erscheinen. Die Regierung der USA sieht es ähnlich. Nach Ereignissen wie der Zerstörung von Sokovia oder dem Amoklauf des Hulk in Wakanda oder auch dem Kampf in New York gegen die Chitauri werden jetzt den Avengers diese ganzen Massenschlachten und diese Zerstörung alle angelastet. Und die Regierung kommt mit einem neuen Gesetzesentwurf daher, dem sogenannten Sokovia Act, der besagt, dass Superhelden bzw. die Avengers fortan nur noch auf Befehl der Regierung in Aktion treten dürfen und nicht mehr eben wann und wie sie möchten. Tony Stark unterstützt diesen Antrag. Er wurde zuvor von einer Mutter zur Rechenschaft gezogen, die ihm und den Avengers die Schuld gibt, dass ihr Sohn in Sokovia gestorben ist. Also Tony Stark stellt sich quasi auf die Seite der Regierung und unterstützt den Sokovia Act. Gleiches gilt für Natascha Romanoff und War Machine. Captain America findet diese Idee nicht besonders cool, denn er befürchtet, dass es früher oder später zu einer Situation kommen würde, wo die Avengers dringend helfen müssten und von der Regierung einfach nicht die Erlaubnis bekommen. Er möchte quasi seine Handlungsfreiheit behalten. Ihm zur Seite steht Sam Wilson, aka der Falcon, und Wanda Maximoff, die zwar schwere Schuldgefühle hat für die jüngsten Todesfälle, aber dennoch Angst hat, sich unter Regierungskontrolle zu begeben, weil sie quasi befürchtet, dass sie dann einfach weggesperrt wird. Während noch diskutiert wird, erreicht Captain America die Nachricht, dass Peggy Carter verstorben ist. Schlussendlich soll das Sokovia-Abkommen in Wien unterzeichnet werden. Diese Veranstaltung wird allerdings von einem Bombenangriff unterbrochen, der mutmaßlich auf das Konto von Winter Soldier geht. Bei diesem Angriff wird T'Chaka, der König von Wakanda, getötet. Und sein Sohn T'Challa, Prinz von Wakanda, schwört dem Winter Soldier blutige Rache. Captain America und Falcon versuchen, den Winter Soldier ausfindig zu machen, um ihn lebend gefangen zu nehmen, um ihn quasi vor der blutigen Rache von T'Challa zu schützen. Es kommt zu einer gigantischen Verfolgungsjagd, in der sich auch T'Challa als Superheld outet, und zwar ist er der Black Panther. Am Ende werden jedoch alle gefangen genommen und Captain America, Bucky, Sam Wilson und T'Challa werden in Gewahrsam genommen. Währenddessen versucht ein gewisser Helmut Zemo, dem Geheimnis des Winter Soldiers auf die Spur zu kommen. Ihm fallen die Codeworte in die Hände, mit der sich die Programmierung des Winter Soldier quasi aktivieren lässt. Er gibt sich als Psychologe aus, der angeblich geschickt wurde, den Winter Soldier zu verhören. Und mit Hilfe dieser Codeworte aktiviert er die Programmierung von Bucky und bringt ihn dazu, Amok zu laufen. Dabei gelingt Captain America und Sam Wilson ebenfalls die Flucht und sie schaffen es zusammen mit Bucky unterzutauchen. Sie schmieden in Pläne, wie sie weiter vorgehen sollen und stellen fest, dass sie massiv unterbesetzt sind. Zwar hat es der gute Hawkeye, der mittlerweile aus dem Ruhestand wieder zurückgekommen ist, geschafft, die Scarlet Witch mitzunehmen, aus der Obhut von Vision, der er quasi als Leibwächter zugeteilt war. Dennoch sind sie der Meinung, dass sie noch einen mehr im Team brauchen und dann kommt es zu der Szene, die wir schon am Ende von Ant-Man gesehen haben, in der Sam Wilson quasi Ant-Man als weiteres mögliches Teammitglied vorschlägt. Auf der anderen Seite schart auch Tony Stark ein Team um sich rum, bestehend aus Black Widow, War Machine, dem Black Panther, Vision und einem gewissen Peter Parker. Ein Junge aus Queens, der schon seit einer gewissen Zeit als Superheld unterwegs ist und den Tony Stark ohne größere Umstände als Spider-Man outet quasi und den er überredet, für ihn zu arbeiten, was nicht leider schwer ist, weil Peter Parker ein riesengroßer Tony Stark-Fan ist und nichts lieber tut, als seinem Idol quasi zu Hilfe zu eilen. Es kommt dann zur großen Schlacht auf dem Flughafen von Leipzig, wo dann die beiden in Anführungszeichen verfeindeten Lager der Avengers gegeneinander antreten, was in einer gigantischen Schlacht auf diesem Flughafen gipfelt. Am Schluss schaffen es allerdings Captain America und Bucky im Quinjet zu entkommen, nachdem Natascha Romanoff quasi die Seite gewechselt hat und ihnen zur Flucht verhilft. Sie fliegen nach Sibirien in eine geheime Hydra-Anlage, von der sie wissen, dass da 5 weitere Winter Soldier auf Eis liegen, um zu verhindern, dass die Helmut Zemo in die Hände fallen. Währenddessen besucht Tony Stark die gefangen genommenen Avengers aus dem Team von Captain America, die jetzt alle in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzen. Er schafft es, Sam Wilson davon zu überzeugen, dass er seine Meinung geändert hat. Der sagt ihm, wo die anderen hin sind. Und somit fliegt auch Tony Stark, nachdem er quasi dem General Ross, der für den Sokovia Act verantwortlich war, sagt, ja, hier, sie wissen ja, wo sie mich finden. Und fliegt dann eben auch nach Sibirien, um Captain America zu unterstützen. Folgerichtig trifft er dort eben auch auf Steve Rogers und Bucky. Und als sie die geheime Anlage betreten, müssen sie feststellen, dass Helmut Zemo mitnichten diese 5 Winter Soldier aktiviert hat, sondern er hat sie einfach alle kurzerhand erschossen. Helmut Zemo enthüllt daraufhin seinen Plan, der eben nie gelautet hat, dass er diese Winter Soldier aktivieren wollte, sondern sein Plan war die ganze Zeit einfach die Avengers von innen heraus zu vernichten, was ihm ja zu großen Teilen schon gelungen ist. Er zeigt ihnen daraufhin ein Video, was die Eröffnungsszene des Films ist, wo wir Bucky während seiner Mission sehen, wo er dieses Auto von der Straße abdrängt. Nur dieses Mal sehen wir genau, wen er da umbringt. Und zwar sind es die Eltern von Tony Stark, Howard und Maria Stark. Woraufhin bei Iron Man völlig die Sicherung durchbrennen. Er beschuldigt Steve Rogers, das die ganze Zeit gewusst zu haben, ihm nichts erzählt zu haben. Und er geht quasi auf Bucky los, um den Tod seiner Eltern zu rächen. Steve Rogers geht dazwischen, um seinen Freund zu schützen. Und es kommt zum erbitterten Kampf zwischen Iron Man, Captain America und dem Winter Soldier, der nur ganz, ganz knapp zugunsten von Captain America ausgeht, der es schafft, Tonys Anzug so weit zu beschädigen, dass er sich eben nicht mehr rühren kann. Und die beiden entkommen. Währenddessen ist auch T'Challa, aka Black Panther, in Sibirien angekommen, der Tony Stark heimlich gefolgt ist. Dieser stellt Helmut Zemo, der heimlich die Flucht ergriffen hat. Und nachdem dieser nochmal einen kleinen Monolog abgehalten hat, wie gut sein Plan doch funktioniert hat, hält T'Challa ihn davon ab, Selbstmord zu begehen und nimmt ihn quasi in Gewahrsam. um ihn für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Zurück in Amerika erhält Tony Stark einen Brief von Steve Rogers, in dem er ihm mitteilt, dass er zwar seine Taten nicht bereut, sondern dazu steht, aber dass er quasi immer auf ihn zählen könnte, wenn denn Not am Mann wäre. Kurz darauf sehen wir dann auch, dass das Hochsicherheitsgefängnis, in dem die gefangenen Avengers eingeknastet waren, aufgebrochen wurde. Also Captain America hat quasi seinen Teamkameraden wieder zur Flucht verholfen. Die Avengers sind also mehr oder weniger alle auf freiem Fuß, aber sie sind gespalten. Das Team der Superhelden ist zerstört. Ja, das war im Wesentlichen die Handlung von Civil War. Ich muss sagen, dass das ein Film ist, den ich eigentlich wirklich immer wieder ganz gerne gucke. Der hat zwar eigentlich relativ wenig mit dem Comic zu tun, weil das ist tatsächlich mal ein Comic, das ich mir, eins der wenigen, das ich mir nachgekauft habe. Diese komplette Civil War Storyline. Da geht es zwar auch um diesen Sokovia Act, aber das ist halt alles noch viel, 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 viel komplizierter und ausschweifender und es sind auch viel, viel, viel mehr Helden involviert. Aber das MCU hat eben nicht alle Helden zur Verfügung, sondern nur so eine Handvoll. Deswegen ist das alles so ein bisschen kleiner gedampft, was aber, glaube ich, für die Handlung in so einem Film gar nicht mal schlecht ist. Was natürlich auffällt, ist, dass weder Thor noch der Hulk mitmischen. Das heißt, zwei der mächtigsten Avenger sind in diesem großen Kampf der Superhelden gar nicht dabei. Hulk, wissen wir ja, hat sich am Ende von Age of Ultron im Quinjet abgesetzt mit unbekanntem Ziel. Und Thor, hat Besseres zu tun. Weiß man nicht. Er ist halt nicht da. Auch frage ich mich, warum am Anfang bei dieser Mission in Lagos, warum da Hawkeye, okay, Hawkeye ist in Rente, sagt er ja im Film, aber warum zum Beispiel War Machine und Vision nicht dabei sind. Gut, Vision sitzt meistens sowieso zu Hause im Polunder und grübelt vor sich hin über seine Existenz und was auch immer. Und War Machine, ja, weiß man nicht. Hat frei. Achso, es gibt ja noch die Szene, in der Tony Stark dieses experimentelle Neuro- was auch immer Programm mit dem Namen, mit dem schönen Namen Senf vorstellt auf dieser Veranstaltung, wo man ihn als Teenager sieht. Das sieht irgendwie gruselig aus. Ich war ja großer Fan vom verjüngten Michael Douglas in Ant-Man, also bei dem sah das wirklich gut aus. Aber Tony Stark als Teenager ist so, also er sieht schon irgendwie so aus, aber es hat noch so einen leichten Uncanny Valley. Aber okay, was mich so ein bisschen an dieser ganzen Grundthematik von dem Film stört, also diese ganze Nummer, dass die Avengers diese ganzen Todesopfer und Kollateralschäden so vorgeworfen kriegen, gerade von dieser einen Mutter, die Tony Stark da zur Rechenschaft zieht für den Tod ihres Sohnes, der da halt zufällig in Sokovia zu Tode kam. Ich finde das immer so ein bisschen unfair. Weil natürlich ist es so, natürlich sorgt so eine Riesenschlacht dafür, dass da zivile Opfer entstehen und so, aber dass die denen das so vorwerfen, weil und die das alle noch so drauf eingehen und sagen, ja, ich weiß so, dass die noch, dass es diese Schuld noch anerkennen, finde ich so ein bisschen seltsam, weil wenn sie nichts gemacht hätten, wäre die Welt komplett untergegangen. Also irgendwo ist es so ein bisschen ein unfaires Argument, sie da deswegen zur Rechenschaft zu ziehen. Aber gut. Wir haben ein Wiedersehen mit Thunderbolt Ross, der General aus dem ersten Hulk-Film, der mittlerweile eben nicht mehr General ist, sondern mittlerweile Außenminister und diesen Sokovia Act quasi vorantreibt. Ja, spielt jetzt keine Rolle, dass der das ist, aber es ist halt schön, dass mal so alte Figuren, gerade aus dem Film wie dem ersten Hulk, der ja so ein bisschen irgendwie scheinbar totgeschwiegen wird, dass der dann doch nochmal auftaucht. Einfach der Kontinuität wegen. Fand ich es nett, dass er da nochmal auftaucht. Der gute Helmut Simo wird ja gespielt von Daniel Brühl. Bei ihm fällt auf, ich habe mich halt bei Age of Ultron drüber beschwert, dass Thomas Kretschmann, der dann Baron Strucker spielt, dass der sich immer selbst synchronisieren will und dass das immer ganz furchtbar klingt. Daniel Brühl synchronisiert sich auch selber, aber der kann das. Daniel Brühl ist ja scheinbar sowieso so ein Wunderkind, also der kann ja irgendwie alles. Der spricht da, glaube ich, 7 Sprachen und so, also das ist echt so ein echtes Wunderkind. Und der spielt diesen Baron Simo ganz cool und bei ihm wirkt auch tatsächlich die deutsch synchronisierte Stimme auch irgendwie richtig professionell. Und da fällt es eben gar nicht auf, dass er sich da auch selbst synchronisiert hat. Also Daniel Brühl macht das sehr, sehr gut. Und wie wir mittlerweile wissen, werden wir von ihm auch mehr noch zu sehen kriegen, sobald die Falcon and the Winter Soldier Serie raus ist, weil da wird er ja als Baron Simo auch zurückkehren. Bei den Diskussionen, gerade zwischen Captain America und Tony Stark, ist mir aufgefallen, dass, obwohl Tony ja normalerweise auch so ein relativ legerer Typ ist, der da auch meist in Turnschuhen und T-Shirt durch die Gegend rennt, dass in diesen Szenen tatsächlich meistens Steve Rogers der ist, der hier mit T-Shirt und Jeans da steht, und dass Tony die ganze Zeit wie so ein Bürokrat im Anzug da sitzt. Also auch von der Bildsprache her fand ich das gar nicht so schlecht, dass in dem Fall auch tatsächlich so ein bisschen Tony als der Bösewicht rüberkommt. Allein schon optisch, weil er sich eben, er wirkt halt sehr, sehr an die Regierung angepasst, während Steve Rogers so ein bisschen der Freigeist bleibt. Also ne, haben sie auch auf der Bildebene ganz gut hingekriegt. Den Auftritt von Black Panther, ja, Black Panther ist jetzt nicht unbedingt mein allerliebster Superheld. Ich kannte den vorher auch tatsächlich gar nicht und man kriegt ihn jetzt in dem Fall tatsächlich einfach mal so serviert. Also ohne große Vorgeschichte, er wird einfach nur präsentiert. Das ist hier T'Challa, gespielt von Chadwick Boseman. Und ja, so nach dem Motto, bums, der ist auch ein Superheld. Tada, lebt damit. gut, wir wissen ja, dass er später noch seinen Origin-Film quasi noch kriegt, aber in dem Film kam er halt so ein bisschen, er ist halt da, so. Funktioniert aber erstaunlich gut, auch ohne Origin-Film, weil die Tatsache, dass er erstmal nur blutige Rache nehmen will, dafür reicht es zu wissen, okay, er ist halt, er nimmt halt Rache, so. Was es mit ihm und seiner Figur, dem Black Panther, auf sich hat, erfahren wir dann eben in seinem Solo-Film. Aber hier hat er eben erstmal seinen ersten Auftritt. Gleiches gilt für den guten Spider-Man. Für den braucht man ja jetzt wirklich keine Origin-Story mehr. Die haben wir ja jetzt in diversen Filmen oft genug zu hören gekriegt. Insofern finde ich es ganz nett, dass sich Marvel jetzt entschlossen hat, für den MCU-Spider-Man eben auf eine Origin-Story komplett zu verzichten und ihn einfach einzuführen. Sagen, ja, Spider-Man kennt er ja, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Ja, fand ich ganz nett. Was ein bisschen seltsam ist, ist, dass, also was mich mal interessieren würde, ist, wo Tony Stark, woher der das weiß. Also, klar kann der irgendwie mit irgendwie seiner krassen Hightech bestimmt rausgefunden haben, wer hinter der Maske steckt. Aber es wird halt nicht geklärt. Er sagt einfach, ja, du bist doch der Netzmann hier. Du bist doch der von YouTube. Und ja, es wird also nicht geklärt, woher Tony Stark das weiß. Aber wie gesagt, ich finde es nett, dass sie auf eine Origin-Story in dem Fall verzichtet haben, weil die haben wir jetzt ja wirklich oft genug gehört. Spider-Man wird natürlich gespielt von Tom Holland. Den fand ich am Anfang so ein ganz kleines bisschen nervig, weil er halt auch nie die Klappe hält. Aber auf der anderen Seite, so ist halt Spider-Man. So kennt man ihn aus den Comics. Der ist halt eben ein Sprücheklopfer, der auch in der krassesten Action-Situation immer seine Sprüche reißt und so. Insofern ist er eben nah am Original. Und ich finde, man gewöhnt sich auch so ein bisschen dran. Also ich mag Tom Holland, also den MCU-Spider-Man, mittlerweile eigentlich wirklich sehr, sehr gern. Ich finde es schön, dass Martin Freeman auch ins MCU gekommen ist. Er hat so nur eine relativ kleine Rolle als dieser... Was ist er denn eigentlich? Ich weiß gar nicht, was er für eine Funktion hat. Ob er ein ehemaliger Shield-Mann ist oder ob er für die Regierung arbeitet. Seine Rolle heißt jedenfalls Everett Ross. Ich weiß gar nicht, ob der verwandt, verschwägert ist mit Thunderbolt Ross. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es schön, dass er da ist. Ich mag Martin Freeman. Was natürlich auch eine wunderschöne Szene ist, ist die Kussszene zwischen Captain America und Sharon Carter, der Nichte von Peggy Carter, aka Agent 13, die ihn in Winter Soldier ja noch bewacht hat und die sich jetzt quasi als die Nichte von Peggy Carter rausgestellt hat und wo sich dann so langsam aber sicher so eine unbeholfene Flirt-Situation entwickelt hat und als sie sich dann endlich mal küssen und im Auto sitzen Sam Wilson und Bucky und grinsen ihm so zu. Das ist nur so eine geile, die haben so eine schöne Chemie miteinander, die zwei. Da freue ich mich jetzt tatsächlich wirklich drauf, mehr davon in The Falcon and the Winter Soldier zu sehen, dass ich mehr von den beiden Figuren, da freue ich mich drauf. Ja, und natürlich der große Kampf auf dem Leipziger Flughafen ist natürlich ein Spektakel. Also, ich habe es ja schon jetzt schon ein paar Mal erwähnt, es wird ja immer wieder gerne gemacht, verschiedene Superhelden gegeneinander antreten zu lassen, einfach um zu sehen, wer würde denn den Kampf gewinnen. Und hier haben wir das Ganze jetzt natürlich in groß. Es ist schon immer wieder spektakulär, diese Szene, wie die einzelnen Helden da ihre Fähigkeiten gegeneinander ausspielen. Ant-Man darf mal zeigen, dass er eben nicht nur schrumpfen, sondern eben auch wachsen und riesig werden kann. Das gab's ja im Ant-Man-Film auch so noch nicht. War mal ganz cool. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass er dann so langsam wird. Das finde ich immer so ein bisschen komisch bei so Sachen, wenn Dinge riesig werden, dass die dann auch so langsam sich bewegen und okay, aber anders wäre es auch unfair, glaube ich. Ja, also der Kampf wirklich sehr, sehr cool. Es ist so ein bisschen harmlos fast schon. Also klar, die kämpfen irgendwie nur aus politischer Überzeugung und nicht bis aufs Blut so. Aber gerade so, wenn zum Beispiel so ein Hawkeye gegen Black Widow antritt und die dann währenddessen doch sagen so, ja, wir sind aber schon noch Freunde, ne? Es ist so, ja, es hat so was von einem Freundschaftsspiel, was die da machen teilweise. Was an diesem Kampf natürlich auch auffällt, ist, dass Vision sich irgendwie erstaunlich raushält die ganze Zeit. Er sticht halt irgendwie so ein bisschen raus aus dem ganzen Ding, weil er einfach krass mächtig ist. Die einzige, die ihm gewachsen wäre, ist halt Wanda Maximoff. Aber man merkt schon deutlich, dass sie ihn so absichtlich so ein bisschen im Hintergrund lassen, damit er nicht einfach quasi das komplette Schlachtfeld alleine aufräumt. Bis auf die eine Sache, das habe ich jetzt bei der Zusammenfassung ganz vergessen, als Cap und Bucky mit dem Quinjet davonfliegen, dass Vision quasi sie aufhalten soll und er schießt allerdings daneben und trifft den Anzug von War Machine, der daraufhin wie ein Stein zur Erde fällt und sich beim Aufschlag eine Querschnittslähmung zuzieht. Da finde ich es mal wieder fast ein bisschen, naja, schade klingt falsch. Aber es hätte tatsächlich einen deutlichen krasseren Impact gehabt, wenn War Machine da tatsächlich gestorben wäre. Ich weiß, man will sich von keinem dieser Figuren irgendwie trennen, aber wenn man halt so ein bisschen in dem Fall buchstäblich Fallhöhe generieren will, dann muss es halt auch mal sein, dass einer dabei hops geht. Und so ist es jetzt halt, er ist halt querschnittsgelähmt, aber man sieht ihn dann am Schluss schon, wie er mit so Stark-Tech-Implantaten am Bein dann schon wieder die ersten Schritte gehen kann. Und im nächsten Film ist es auch schon wieder ganz egal. Und nie wieder spricht jemand darüber, dass Rhodey Rhodes querschnittsgelähmt ist. Also es hat irgendwie keine Auswirkung. Und da hätte ich es fast besser gefunden, wenn sie gesagt hätten, okay, der ist da tatsächlich bei dieser Nummer gestorben. Also dass dieser sinnlose Kampf der Avengers untereinander tatsächlich dann auch ein Opfer gefordert hat. Aber gut, jetzt lebt er halt noch und macht quasi weiter wie gehabt. Ja, ansonsten, aber wie gesagt, ich finde Civil War ist ein echt cooler Film. Ich mag den wirklich sehr gern. Die Russo Brothers wissen einfach, wie man solche Filme inszeniert. Gott sei Dank dürfen sie das ja auch das ein oder andere Mal noch machen im MCU. Es gibt wieder eine Post-Credit-Scene. Man sieht am Ende, dass das aus dem Knast befreite Team Cap in Wakanda Zuflucht gesucht hat und dass Bucky, der mittlerweile seinen Cyberarm los ist, sich freiwillig wieder in Kälteschlaf versetzen lässt, bis man eine Möglichkeit gefunden hat, seine vermaledeite Programmierung ihm aus dem Schädel zu holen. Und in der zweiten Post-Credit-Scene sieht man, wie Spider-Man so ein bisschen versucht, seiner Tante May zu erklären, wo er seine Blessuren her hat. Und am Ende spielt er mit so einem seltsamen, ich weiß nicht, was das sein soll, ein seltsames Hologramm-Gadget, wo halt das Spider-Man-Logo zu sehen ist. Also, was es genau sein soll, weiß ich nicht, aber es sagt halt so viel aus wie Spider-Man ist weiter am Start und er hat jetzt hier krasse Stark-Tech am Start. Alrighty, das war's jetzt mal für Civil War. Wie gesagt, cooler Film, gucke ich immer wieder gerne. Aber in der nächsten Woche geht's dann mal wieder an einen Origin-Film und wir treffen einen der, wie ich finde, coolsten Charaktere, der bislang im MCU aufgetaucht ist, nämlich Doctor Strange. Wenn's euch gefallen hat, seid dann auch gerne wieder dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, spätestens am Montag zum Montags-Marvel. Bis dann.